ARD Sounds.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Hier ist ARD Crime Time, der True Crime Podcast. Wir machen die aufwendigen Ermittlungen zu aufsehenerregenden Verbrechen nochmal authentisch erlebbar. Wir beleuchten, mit welchen kriminalistischen Methoden es Ermittlerinnen und Ermittlern gelingt, Fälle zu lösen. Es geht oft um Mord oder schwere Verbrechen bei uns. Und dabei legen wir auch einen großen Wert auf respektvollen Umgang mit Opfern, Hinterbliebenen und Angehörigen. Heute ist Freitag, der 20. März 2026. Und wir sind zu Gast auf der Leipziger Buchmesse. Normalerweise sitzen wir in einem kleinen Studio ohne Publikum, dieses Mal hier in einer großen Halle mit Live-Publikum. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich bin Felix Gebhardt und bin nicht allein auf der Bühne. Mein Kollege Mathis Kiesig ist dabei.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier alle so zahlreich erschienen sind. Und wir sind natürlich nicht allein in unserem Team. Das ist uns gleich wichtig zu sagen. Wir sind zwei der drei Hosts im Podcast ARD Crime Time. Wenn Sie uns kennen, dann werden Sie auch unsere Kollegin Anne Eichhorn sicherlich schon gehört haben. Und ganz viele unserer Inhalte recherchiert unser Kollege David Kopp, der auch diesen Auftritt heute hier vorbereitet hat. Also auch vielen Dank dafür. Und vielleicht machen wir auch den einen oder anderen Fehler. Und dafür haben wir auch einen Producer, Ingo Naumann, der diese Folgen immer noch mal mit sehr viel Aufwand und sehr viel Energie produziert, damit das wirklich hervorragend klingt. Also wir sind wirklich ein großes Team. Wir haben auch Kolleginnen, die uns hier unterstützen, die dann später auch noch, weil wir ihnen auch die Möglichkeit geben wollen, Fragen zu stellen, auch hier noch bei Ihnen dann vorbeikommen können. Das sind Muriel Kubeile und Bettina Goldbach. Also wir sind ein großes Team, das versucht eben hier diese Fälle aus dem MDR heraus für die ARD zu produzieren. Und das Besondere ist ja auch bei uns, dass wir ein Netzwerk sind. Die ARD im besten Sinne, wir eben mit Autorinnen und Autoren aus der gesamten ARD zusammenarbeiten, die eben über Monate lang an ihren Kriminalfällen arbeiten. Also wirklich ein großes Team. Und ich muss an der Stelle mal sagen, dass ich ein bisschen stolz bin, hier heute sitzen zu können. Weil wenn man den Podcast, wir machen das jetzt seit über 6 Jahren, wenn man diesen Podcast entwickelt, dann hat man so ein paar Ziele, ein paar Meilensteine. Das eine war, dass wir gerne einen True Crime Storytelling Podcast produzieren wollten. Das haben wir im letzten Jahr geschafft mit dem Einbruch ins grüne Gewölbe. Da können Sie auch gerne mal reinhören in diesen Podcast bei uns. Und das andere ist eben mal hier auf der Bühne bei der Leipziger Buchmesse zu sein. Deswegen vielen Dank auch an die Kollegen von MDR Kultur, die uns das heute hier ermöglicht haben. Vielen Dank. Unseren Podcast finden Sie in der App von ARD Sounds. Vielleicht kennen Sie das noch unter dem Namen ARD Audiothek. ARD Sounds ist der neue Titel. Alles ist neu, schöner, besser. Und wir laden Sie herzlich ein, da auch noch mal reinzuhören in unsere alten Folgen. Und natürlich gibt es auch viele, viele andere Inhalte aus der gesamten ARD bei ARD Sounds.
Und Sie können auch gerne nachher zu uns kommen und diesen QR-Code scannen. Dann kommen Sie direkt zu dem Podcast. Also kommen Sie nach dieser Veranstaltung gerne auf uns zu. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Wir sind auf der Buchmesse und deshalb haben wir auch einen internationalen Fall mitgebracht, bei dem es ganz besonders um Bücher geht, um besondere Bücher, und zwar die Tagebücher einer berühmten Person, einer prominenten Person, eines Musikers, der wenige Stunden nach seinem letzten Tagebucheintrag erschossen worden ist. Der Mitgründer, Sänger und Gitarrist der Beatles, John Lennon. Wir sprechen über eine weltberühmte britische Band, John Lennon, und die Beatles stecken in all unseren Köpfen. She Loves You, muss ich nur sagen, oder Yesterday, oder denken Sie vielleicht mal an Here Comes the Sun.
Und fast genauso berühmt wie John Lennon ist unser Gast, der heute hier zwischen uns sitzt. Jetzt haben wir ihn ganz schön lange warten lassen. Aber René Allange, erster Kriminalhauptkommissar vom LKA Berlin, gehört wohl zu Deutschlands bekanntesten Kunstfahndern. Vielen von Ihnen ist er sicherlich auch bekannt. Und wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, heute bei uns zu sein. Herzlich willkommen.
Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
René Allange hat natürlich mit seinem Team schon eine ganze Reihe von bekannten Kunstkriminalfällen gelöst. Und auch wir in ARD Crime Time haben schon über einige Fälle davon berichtet, sei es der Kunstfälscher Beltracchi, den er überführen konnte, oder seien es die schreitenden Pferde, Skulpturen von Josef Thorak, die eben eigentlich früher vor der Reichskanzlei stehen sollten und dann lange Zeit verschollen waren. Auch die sind wieder aufgetaucht, dank den Ermittlungen von René Allange. Hören Sie gerne in diese Folgen von uns auch mal rein, aber mal so eine ganz allgemeine Frage zum Einstieg. Was gefällt Ihnen denn eigentlich so an diesen Ermittlungsarbeiten im Bereich der Kunstkriminalität? Was macht das so außergewöhnlich und faszinierend auch für Sie?
Also für mich das Außergewöhnliche ist, dass es nicht nur blutrünstig ist, sondern dass es auf den ersten Blick ein bisschen schöner aussieht. Es ist intellektuelle Kriminalität in vielen Fällen. Und das macht es auch für uns als Ermittler sehr reizvoll, dort die Wahrheit herauszufinden. Das ist einfach für mich nochmal eine andere Herausforderung.
Und stand es für Sie schon immer fest, Kunstfahnder zu werden, oder gab es auch mal andere Bereiche der Spezialisierung?
Also das kann ich für meinen Fall komplett ausschließen. Wenn ich kurz erzählen kann, ich bin halt auch in der DDR aufgewachsen, wollte eigentlich damals zur Seefahrt gehen, das stand schon sehr früh fest, und dann kam der Mauerfall, und mit dem Mauerfall sind die Reedereien geschlossen worden. Das heißt, ich habe dann mit 16 nochmal komplett neu umdenken müssen, habe dann das Abitur gemacht und bin in Mecklenburg aufgewachsen. Da passiert jetzt nicht so sehr viel auf dem Plattenland. Und dann wollte ich in die große Stadt, nach Berlin, wollte Kriminalist werden. Das war mein zweiter Traum gewesen. Und ich bin nach Berlin gegangen und die Stadt hat mir auch alles geboten an Kriminalität. Also man kann da sehr viel miterleben und auch in seinem Beruf viel erleben.
Welcher Bereich hat es Ihnen besonders angetan im Bereich Kunst, Malerei?
Das ist sehr unterschiedlich, weil wir insgesamt vier Phänomene bearbeiten. Kunstkriminalität ist ja nur so ein Sammelbegriff, der über allem steht. Wir machen halt die Kunstdiebstähle, die Einbrüche in die Museen. Wir verfolgen auch, sag ich mal, Kriegsbeuten, Restitutionsfälle und eben die Kunstfälschung. Das sind sehr unterschiedliche Phänomene. Jedes wird auch anders bearbeitet und das macht es halt auch so reizvoll. Es wird nie eintönig, es ist immer spannend.
Inwiefern ist denn Kunst auch zu Ihrem Hobby geworden? Kann man sagen, dass sich über die Zeit, über die vielen Jahre, die Sie sich jetzt mit dem Thema schon beschäftigen, sich vielleicht auch Ihre eigenen persönlichen Fertigkeiten ein bisschen entwickelt haben? Sind Sie jetzt ein leidenschaftlicher Maler geworden oder haben Sie andere Hobbys?
Na, ich muss leider enttäuschen. Es hat sich da nichts ausgebildet bei mir. Ich habe es versucht, wie jeder andere auch, im Zeichenunterricht, Polytechnische Oberschule. Ich habe auch blaue Pferde gemalt. Andere sind damit berühmt geworden. Ich habe eine 4 bekommen, also es hat sich auch nichts geändert an diesem Status. Ich sage da immer, mach das, was du kannst, René. Ich glaube, dass ich ermitteln kann, aber mit der Kunst selber anfertigen, das liegt mir leider nicht.
Jetzt wollen wir mal auf unseren Fall kommen, den wir mitgebracht haben. Wir haben John Lennon, der zuletzt in New York gelebt hat und am 8. Dezember 1980 bei einem Mordanschlag getötet worden ist. Wenn Sie sich jetzt fragen, was haben die Tagebücher von John Lennon mit der Kriminalpolizei in Deutschland zu tun, also mit dem Fachkommissariat für Kunstdelikte in Berlin, dann sind Sie hier genau richtig bei ARD Crime Time, dem True Crime Podcast. Und bevor wir genauere Einblicke geben in diesen Fall, wie stehen Sie denn zur Musik der Beatles, Herr Lange?
Also bei mir ist es so, dass meine Eltern große Fans waren. Bei uns zu Hause standen genauso Platten oder Tonbänder, die man im Westradio mitgeschnitten hat. Sowas gab es bei uns zu Hause auch. Und in der Schule haben wir natürlich auch die Lieder gesungen. Das ist einem schon präsent. Aber ich bin natürlich, sag ich mal, so ein Kind der 80er Jahre, also ein bisschen danach. Die Musik ist mir eher präsenter, aber natürlich kenne ich die Lieder und schätze das auch, weil es Evergreens sind, die man also heute nicht so jeden Tag sieht, aber das ist einzigartige Musik.
Holen wir noch mal kurz aus, um alle mitzunehmen. John Lennon lebt mit seiner Partnerin Yoko Ono damals Ende der 70er Jahre in New York im Dakota Building direkt am Central Park. Und er wird auch genau vor diesem Gebäude erschossen. Das ist ein Ereignis, das uns allen bekannt ist, das in die Geschichtsbücher eingegangen ist.
John Lennons Witwe Yoko Ono ist inzwischen 93 Jahre alt. Sie ist Künstlerin, Sängerin, Filmemacherin, auch Friedensaktivistin, Menschenrechtsaktivistin. Und Sie haben diese Frau getroffen. Was für einen Eindruck hat sie auf Sie gemacht?
Ja, das ist jetzt auch nicht unser Alltag, dass wir jeden Tag solche Menschen treffen. Da haben wir natürlich auch einen entsprechenden Respekt davor. Ich habe sie tatsächlich in New York dann getroffen. Im Vordergrund stand natürlich die Aufklärung dieses Falles, aber natürlich sieht man sich den Menschen, der einem gegenüber sitzt, auch genauer an. Und mein Resümee ist, wenn ich jetzt das nicht gewusst hätte, wer sie ist, sie könnte ein Mensch wie jeder andere auch sein. Sie hatte da keinerlei Allüren offenbart. Sie war sehr freundlich gewesen. Sie war so, wie ich sie auch praktisch von Bildern her kannte, also wie ich mir das vorgestellt habe. Es war, als wenn es gar keinen Zeitsprung dazwischen gab. Sie war ja damals Mitte 80 gewesen Und ich fand, dass sie für dieses Alter so auch sehr gut aussah.
In dem Apartment in New York bewahrt Yoko Ono noch immer Erinnerungsstücke an John Lennon auf, Verträge, Fotos, Preise und eben auch Tagebücher. Und genau solche sehr persönlichen Objekte, die tauchen dann Jahrzehnte später plötzlich in Berlin auf. Konkret in der Insolvenzmasse eines Berliner Online-Auktionshauses. Da beginnt der Fall für Sie, Herr Allange. Es ist Sommer 2017 und Sie bekommen einen Anruf. Wer ist da am Apparat?
Ja, also man muss sagen, dass wir sehr viele solcher erst geheimnisvollen Anrufe kriegen. So war es in diesem Fall auch gewesen. Das liegt auch ein bisschen mit der Reputation dieser Dienststelle. Daran hängt es auch, dass dieses Kommissariat doch mittlerweile bekannt geworden ist. Und es war dann so, wie Sie sagen, es meldete sich ein Strafverteidiger bei uns und gab an, dass er mit uns ein Gespräch führen möchte. Aber er will nichts am Telefon sagen, er möchte sich mit uns treffen. Und alles, was wir dann besprechen, ist hochgeheim. Und ich habe gesagt, dann kommen Sie vorbei und dann setzen wir uns zusammen, so wie wir es immer machen. Und dann erzählte uns der Mann, dass er praktisch einen Insolvenzanwalt vertritt, rechtlich vertritt, als Strafverteidiger. Weil nämlich der Insolvenzverwalter festgestellt hat, dass sich in der Masse des in Konkurs gegangenen Auktionshauses Stücke befinden, die ein bisschen abseits standen und für die das Auktionshaus schon eine sehr hohe Vorschusszahlung, nämlich über 700.000 Euro, wegüberwiesen hatte. Und ja, man konnte praktisch mit diesen Sachen nichts anfangen, denn es handelt sich um Stücke aus dem Nachlass von John Lennon. Und da haben wir natürlich dann schon aufgehorcht, haben gesagt, was ist denn das jetzt für eine Geschichte? Was fängt jetzt hier für eine Geschichte an? Und der Mann hat dann uns erzählt, wie diese Stücke in das Auktionshaus gekommen sind.
Auktionshaus, Insolvenzen, Erinnerungsstücke, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt. An welchem Punkt dachten Sie denn, dass an dieser Geschichte wirklich was dran sein könnte?
Also für mich war entscheidend der Punkt, als wir im Prinzip dann einige Tage später diese Stücke übernommen haben in einer Potsdamer Anwaltskanzlei und sie nach Berlin gefahren haben. Wir haben darüber im Haus, also im Landeskriminalamt, auch nicht gesprochen. Groß, ein Kollege und ich haben uns dann eingeschlossen an einem Freitag, weiß ich noch, war das Sommer. Und dann haben wir diese Kiste geöffnet und das Erste, was einem so entgegen oder uns entgegenströmte, war so ein kalter Zigarettenrauch. Das war also, das werde ich nicht vergessen. Das lag nicht nur an den Zigaretten selber, sondern offensichtlich war dieser Rauch in alle Stücke, die da drinnen waren, irgendwie eingezogen. Es waren Zigarettenetuis, Unterlagen, Verhandlungen über die Beatles, es waren Musikpreise, es waren ein Live-Mitschnitt von einem noch unveröffentlichten Konzert. Und dann waren diese drei unscheinbaren Büchlein da gewesen, die Tagebücher letztendlich nach Jahren geordnet. Und das ist eine sehr lange Nacht geworden, denn wir haben wirklich sehr da drinne gelesen und haben immer wieder uns gefragt, sind das jetzt wirklich Originalstücke oder fallen wir hier vielleicht auf die nächsten Hitler-Tagebücher rein? Also das wollten wir partout vermeiden.
Wir wollen noch mal kurz beleuchten, was das für ein Auktionshaus gewesen ist. Es ist für uns vielleicht alle bekannt, es gibt Sotheby's oder Christie's. Das sind so die Auktionshäuser, die das wirklich klassisch in Präsenz mit Auktionshammer versteigern. Bei Auctionata ist das anders gewesen. Da spielt sich alles im Internet ab. Und das Unternehmen ist 2012 gegründet worden, hat dann ein schnelles Wachstum hingelegt. 2016 selbst noch sich als führendes Auktionshaus bezeichnet für Luxusobjekte, Kunstgegenstände im Internet und dann kam die Insolvenz ein Jahr später und in der Insolvenzmasse tauchen dann diese 86 Stücke auf, die John Lennon zugeschrieben werden. Diese Stücke haben einen geschätzten Wert von 3 Millionen Euro. Warum ist das nicht schon längst versteigert worden? Machen Sie uns das nochmal klar.
Es gibt eine kleine Vorgeschichte dazu. Und zwar gab es ja zwei Personen, die diese Stücke eingeliefert haben in dieses Auktionshaus. Das war 2013, 2014. Und darunter befand sich auch eine goldene Uhr. Die war auf der Rückseite von Yoko Ono beschriftet worden mit einem Titel von dem aktuellen Album 1980, was Yoko Ono und John Lennon damals zusammen aufgenommen hatten. Und diese goldene Uhr hat praktisch Yoko Ono, John Lennon am 9. Oktober 1980 zu seinem 40. Geburtstag verschenkt. Und Diese Uhr ist versteigert worden für 600.000 Euro, weil das Auktionshaus sich darauf verlassen hat, dass einer der beiden Einlieferer gesagt hat oder eidesstattlich versichert hat, dass er diese Uhr von Yoko Ono geschenkt bekommen hat. Es hat sich aber trotzdem an dieser Stelle niemand irgendwie gefragt. Man hat das nicht weiter überprüft. Man hat sich ausschließlich auf diese Aussage verlassen. Ich habe mich aber gefragt, wieso sollte sich denn eigentlich die Witwe von diesem hochpersönlichen Stück trennen zugunsten, sag ich mal, wie sich dann herausstellte, ihres Chauffeurs, der nämlich der Einlieferer war, einer der beiden Einlieferer. Es war dann so, wir haben davon ja nichts mitbekommen. Das ist alles außerhalb der Polizei gelaufen. Die Uhr ist versteigert worden an einen Sammler aus Italien für 600.000 Euro. Und erst danach, als das funktioniert hat, haben die beiden Einlieferer diese 86 Stücke in das Auktionshaus gebracht, weil es hatte ja so wunderbar geklappt. Bloß bei diesen Stücken, da ging es nicht so einfach weiter, weil da ist dann den Verantwortlichen doch mulmig geworden. Und man hat sich völlig zu Recht gefragt, warum sich beispielsweise die Witwe von dem 1980er Tagebuch trennen sollte. Das Tagebuch, in dem der letzte Eintrag Stunden vor der Ermordung enthalten ist. Und da sind, glaube ich, einige Leute aufgewacht, aber trotzdem hat man nicht das Richtige gemacht. Man hat ja nicht dafür irgendwie aktiv gesorgt, dass diese Stücke an Yoko Ono zurückkommen. Man hat sie einfach irgendwo gelassen in dem Auktionshaus. Dann ist das Auktionshaus in Konkurs gegangen und so fiel das dann in die Hände des Insolvenzverwalters.
Um vielleicht noch mal einen Schritt zurückzugehen. Sie haben das schon angesprochen, dass Sie mittlerweile sehr viele mysteriöse Anrufe bekommen. Also dass es durchaus nicht selten vorkommt, dass Sie ungewöhnliche Angebote oder Informationen bekommen. Wie oft kommt es denn dann vor, dass man schon diesen Schritt weiter ist, dass man sich eben mit diesen Personen dann auch trifft? Also wie lässt sich das irgendwie ausfiltern? Können Sie uns da ein Verhältnis setzen, wie viel davon wirklich ernst zu nehmen ist und dann eben man zu solchen Treffen kommt, um sich wie in diesem Falle erstmal diese Stücke anzusehen?
Meine Maxime ist praktisch, dass ich erstmal alles ernst nehme, weil ich gehe nicht davon aus, dass Leute zu uns kommen und uns vorsätzlich belügen. Es sind manchmal Menschen, die zu uns kommen, die in sehr eigenartigen Lebenssituationen sind, die dann irgendetwas mitkriegen, die manchmal auch Schwierigkeiten haben, sich auf den Punkt zu fokussieren, was die uns dann mitteilen wollen. Und da muss man genau zuhören und das machen wir. Der Fall mit den Hitlerpferden, die Frau, die uns damals diesen Hinweis gegeben hat. Ich würde sagen, dass viele Kollegen von mir dem nicht die Bedeutung beigemessen hätten, ohne da jemandem zu nahe zu treten. Wir haben das aber gemacht und es hat sich auch als wahr herausgestellt. Und ich habe diese Erfahrung mitgenommen, den Menschen genau zuzuhören. Und das haben wir im Fall John Lenn Tagebücher auch gemacht.
Schauen wir uns jetzt mal diese Tagebücher genauer an. Die stammen aus den Jahren 1975, 1979 und 1980. Wie sehen diese unscheinbaren Büchlein denn aus? Was steht drin und was hat Sie da besonders überrascht? Mhm.
Ja, vielleicht für die Zuschauer hier vorweg. Wir haben als Ermittler wirklich von Anfang bis Ende darauf geachtet, dass der Inhalt dieser Tagebücher nirgendwo sich abbildet in den Ermittlungsakten. Auch ich habe mir gesagt, das war eines der wichtigen Ziele. Die Frau ist so bekannt, die hat auch so viel miterlebt, Leid und solche Geschichten. Das ist der letzte Raum, wo sich noch intime Sachen befinden. Und mir war als Mensch klar, dass sie selber darüber entscheiden muss, wann sie und ob sie überhaupt diese Inhalte jemals veröffentlicht. Und da haben Gott sei Dank auch alle, auch die Justiz damals mitgezogen. Das heißt, wie sahen die Tagebücher aus? Eigentlich ziemlich unscheinbar. Sie waren praktisch von so einer bestimmten Marke, nannten sich New York Diaries, waren teilweise so eingebunden. Und für mich das Entscheidende oder Erstaunliche war, ich hätte jetzt nicht John Lennon zugetraut, dass er nicht nur ein guter Musiker ist, sondern er konnte sehr gut Karikaturen erstellen, also Lebensumstände, die er wahrgenommen hat. Die finden sich dort in Strichzeichnungen, also wirklich in bester Qualität wieder. Auch wirklich Gesichter sind emotional dargestellt. Er scheint auch einen gewissen Grundhumor zu haben. Konnte also dort gut dokumentieren. Er hat eine fürchterliche Handschrift gehabt. Das war für uns schwierig, das auch zu entziffern. Und da bestand dann auch irgendwann für uns, da waren so viele Informationen drin. Ich nenne mal ein paar Stichworte. Geburtsgewicht des Kindes, Zahnarzt, Termin, Ärger mit Paul McCartney. Oder zum Beispiel, das war auch so eine Geschichte, da ist offensichtlich, das war in der Öffentlichkeit nicht so bekannt, an einem Tag mal die Katze aus dem Fenster gefallen und ist auch verstorben. Und das war ein Ereignis, was offensichtlich John Lennon also zutiefst traurig gemacht hat. Und das hat er halt mit diesen Einträgen da drin verarbeitet. Und da war für mich der Punkt angekommen, wo ich dachte, das kann sich keiner ausdenken. Das ist ja alles überprüfbar, wenn wir an die Leute rankommen. Ich denke, wir werden es hier mit richtigen Sachen zu tun haben.
Und Sie sind dann auch zum 8. Dezember 1980 gekommen, also zum letzten Eintrag vor seiner Ermordung. Sie hatten es auch schon angesprochen. Wie haben Sie diesen Moment in Erinnerung, als Sie diese Stelle gelesen haben?
Ich muss sagen, dass ich da recht unvorbereitet erwischt worden bin, weil ich hatte in dem Moment, als wir das gelesen haben, gar nicht dieses Todesdatum so präsent. Aber wenn man dann sich durch die Seiten blättert, und dann endet dieses Tagebuch und es gibt keine weitere Eintragung mehr, dann bin ich erst mal ins Nachdenken gekommen. Und dieser letzte Tag, da standen halt Sachen. Es gab ja offensichtlich diesen Fototermin mit der N. Leibowitz, einer bekannten Fotografin. Es sind offensichtlich die Aufnahmen entstanden, wo sich John Lennon, Yoko Ono innig umschlingen, auch als Zeichen ihrer neu entdeckten Liebe, weil es ist wie in jeder Beziehung nicht immer alles glatt gelaufen. Und das hat der Mensch John Lennon dort auch verarbeitet in den Tagebüchern. Diese Eintragungen haben wir halt gelesen.
Und nun geht es natürlich auch darum, Sie haben gerade beschrieben, aufgrund der ganzen Informationen, die Sie dort erhalten haben, dass Sie schon die Vermutung hatten, dass es sich um die echten Tagebücher handelt. Dennoch haben Sie auch gesagt, es muss überprüft werden. Wie sind Sie jetzt also vorgegangen, um dann tatsächlich endgültig die Echtheit dieser Tagebücher zu überprüfen?
Ja, das war tatsächlich eine Herausforderung, weil es war klar, wir haben vermutet, dass diese Tagebücher und auch die anderen Stücke irgendwie der Witwe abhanden gekommen sind. Wir wussten aber natürlich noch nicht, wie. Wir wussten, dass der Einlieferer dieser Stücke ihr Ex-Chauffeur war. Wir haben dann im Prinzip sehr schnell herausgefunden, dass dieser Mann auch eine Vorgeschichte hatte. Er war nämlich 2006 vom FBI festgenommen worden, weil er versucht hatte, Yoko Ono zu erpressen. Offensichtlich auch mit dem Inhalt der Tagebücher. Und er ist dann damals festgenommen worden und hat sich dann nach amerikanischem Recht schuldig erklärt, weil er damit einer langjährigen Haftstrafe in den USA entgehen konnte. Und dann ist er praktisch ausgewiesen worden aus den USA nach Februar 2007. Und es ist ihm offensichtlich gelungen, Stücke noch mitzunehmen. Also Yoko Ono hatte gar keine Anzeige gemacht jetzt dazu, was ihr alles fehlt. Sie hatte offensichtlich auch vieles noch gar nicht bemerkt. Und diese Umstände wollten wir herausfinden, weil das ja auch entscheidend ist für die Strafbarkeit in Deutschland. Der Chauffeur, sag ich mal, der etwas verkauft, was ihm nicht gehört, weil er es gestohlen hat, steht im Verdacht des Betruges. Der zweite Einlieferer, der sich an so etwas beteiligt in Berlin, der jetzt nicht gestohlen hat, aber beim Absetzen mithilft, ist in den Verdacht der Hehlerei geraten. Das waren praktisch damals unsere Ermittlungsansätze. Und jetzt ging es darum, dass Yoko Ono uns die Sachen identifiziert. Und es war gar nicht so einfach, dann an sie heranzukommen. Wir sind dann auf den Anwalt gekommen. Jonas Herbstman heißt der Mann in New York, der auch andere Musikgrößen vertritt. Und der hat uns praktisch dann sehr geholfen. Wir haben Abbildungen rübergeschickt. Sie hat zu allen Stücken gesagt, ja, das ist ihr Eigentum, das ist ihr gestohlen worden. Und damit hatten wir den Einstieg. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo wir die Strafverfolgungsbehörden, also die Justiz, eingeschaltet haben in Berlin.
Wir springen gleich auch nach New York gemeinsam, denn Sie sind nach New York geflogen, um sich mit Yoko Ono zu treffen. Wir wollen aber noch mal den Blick auf das große Ganze Ihres Berufs weiten. Schauen wir mal darauf, was eigentlich Ihre Arbeit unterscheidet von dem, was Ihre Kolleginnen und Kollegen im LKA Berlin machen. Was unterscheidet Ihre Arbeit als Kunstermittler von der Arbeit der anderen Dezernate?
Also vielleicht ist nicht jedem Zuhörer hier bekannt, diese Einheit, die ich in Berlin leite, ist schon eine besondere Einheit auch geworden. Es sind Polizisten, die sich halt mit Kunst beschäftigen, großen Fällen von Kunstdiebstahl, Kunstfälschung. Und davon gibt es insgesamt in Deutschland 3 Einheiten. In München und in Stuttgart haben wir noch Partnerdienststellen. Aber die Berliner Einheit ist die, die es am längsten gibt und auch am größten ist. Wir sind 12 Leute. Und das ist natürlich so, wir haben klassische Fälle von Kunstkriminalität wie Kunstfälschungen. Aber es gibt andere Fälle, wo zum Beispiel, ich sage immer, diese typischen XY-Fälle, wo Menschen in Häusern überfallen werden, wo Einbrüche eskalieren, wo Menschen mal auch zu Tode kommen und vielleicht Kunst gestohlen wird, geraubt wird. Und wir können diese Fälle aufklären, indem wir einfach der Kunst folgen, indem wir einfach schauen, wo sind die Sachen abgeblieben. Das heißt, die Kunst führt uns zum Täter. Und das unterscheidet mich halt auch und meine Kollegen von den anderen Einheiten. Und wahrscheinlich sieht es bei uns ein bisschen bunter aus in den Büros, weil wir doch unsere Wände auch nutzen, um ein bisschen zu dekorieren. Natürlich alles Fälschungen.
Und läuft in den Abläufen auch irgendwas anders? Also nutzen Sie andere Technik?
Also wir nehmen erstmal alle Ermittlungsmethoden, die jeder andere Ermittler auch hat. Unser Beruf als Ermittler hat sich schon auch sehr gewandelt, ist auch sehr technikaffin geworden. Im Prinzip machen alle Ermittler das Gleiche. Wir versuchen natürlich durch Recherchen, durch Ermittlungen Fälle aufzuklären. Bei uns ist es halt so, dass wir, wenn wir jetzt Fälschungen beispielsweise aufklären, das ist schon ein bisschen Hightech oder ich sag mal CSI, so ein bisschen. Da versuchen wir gut zu sein auch und sind halt sehr engagiert und unterscheiden uns schon ein bisschen von den anderen Einheiten.
Und inwiefern unterscheidet sich Ihr Arbeitsalltag von denen in anderen Dezernaten? Ist es ein größerer Austausch, mehr Netzwerken, vielleicht auch mit Partnern in der Kunstszene? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Wie sieht so ein üblicher Tag bei Ihnen vielleicht auch aus?
Also unser Alltag ist schon Tatsache ein bisschen anders als der meiner Kollegen, weil wir Tatsache in sehr vielen Netzwerken eingebunden sind. Wir klären keinen großen Fall, wo uns nicht Leute mithelfen. Und deshalb sind ja auch diese Formate hier, womit wir in die Öffentlichkeit gehen und die Menschen wissen, in Berlin gibt es so eine Einheit, die helfen uns in der Arbeit. Wir kriegen also etwas zurück aus der Öffentlichkeit, weil die Menschen diese Fälle interessieren und schwupps hat man einige hunderttausend Hobby-Ermittler, die alle auch Wahrnehmung machen und uns dann helfen. Was die Netzwerke angeht, wir haben natürlich auch mit Leuten aus der Öffentlichkeit zu tun. Die mögen das natürlich nicht so, selber mit der Polizei in Verbindung gebracht zu werden. Aber sehr wohl werden auch diese Menschen Opfer von Straftaten. Und viele scheuen sich, die Polizei einzuschalten, weil sie Angst haben, in der Öffentlichkeit dann durch den Kakao gezogen zu werden oder im Gerichtssaal halt angegangen zu werden. Und wir helfen diesen Menschen, weil auch diese Menschen haben ein Recht darauf, dass Straftaten zu ihrem Nachteil aufgeklärt werden.
Wir springen nochmal zurück zu dem Fall. Sie hatten schon diese beiden Männer angesprochen, die Tagebücher eingeliefert haben. Das ist zunächst einmal Koral K., der jahrelang Chauffeur gewesen ist und enger Mitarbeiter von Yoko Ono, und Erhan G. Die beiden haben die Tagebücher und weitere Objekte bei Auktionata eingeliefert und das Ganze hatte einen Schätzwert von über 3 Millionen Euro. Und es hatte den Einlieferern einen Vorschuss von rund 780.000 Euro gezahlt. Auf diese Frage nach der Herkunft sagt Koral K., die Stücke habe ihm Yoko Ono geschenkt. Wie plausibel ist diese Erklärung?
Na gut, sie wäre hypothetisch ja möglich. Yoko Ono, er war Vertrauter aus ihrem Umkreis. Es wäre denkbar, das ist praktisch der Punkt, der halt auf jeden Fall zu überprüfen war.
Hat das Auktionshaus da eine Pflicht, sowas zu überprüfen? Also gibt es sich selber solche Regelungen?
Naja, die Auktionshäuser haben schon in Deutschland auch die höchsten Sorgfaltspflichten, heißt das. Das rührt einfach daher, dass sie ja auch die größten Gewinnmargen machen mit dem Verkauf der Kunst. Und da sagen die deutschen Gerichte, dann müsst ihr auch etwas dafür tun. Wenn wir jetzt auf diesen Fall schauen, rückblickend, dann werden wir wohl sagen müssen oder zu der Erkenntnis kommen, hier ist nicht alles getan worden. Denn genauso wie es mir möglich ist, das zu überprüfen, ist das natürlich auch einem Kunsthändler möglich. Nur wenn man es dann nicht macht, dann wird man sich kritischen Fragen aussetzen. Und so ist es letztendlich hier passiert. Aber letztendlich ist das Auktionshaus auch in die Insolvenz gegangen. Das heißt, die eigentlichen Verantwortlichen dahinter haben da wenig Aufklärungsfreude noch dran gehabt.
Was man sich natürlich jetzt fragt, wir haben viel schon über diese beiden gesprochen, aber wie hängen die beiden eigentlich zusammen? Wie kam dieser Kontakt zustande und diese Zusammenarbeit?
Also die beiden kannten sich deshalb aus einem Immobiliengeschäft, dieser Erhan G., ein Berliner Geschäftsmann, relativ erfolgreich auch gewesen, hatte praktisch eine Immobilie in der Türkei und die hat er praktisch dem Koral K. verkauft. Bloß der hatte das Problem, dass er nicht das Geld hatte, um diese Immobilie gleich vollständig zu bezahlen in der Türkei. und konnte nur eine Anzahlung machen. Und den zweiten Teil, die 250.000 Euro, wollte er halt mit dieser goldenen Uhr begleichen. Und so sind die beiden in Kontakt gekommen.
Wir sprechen hier im Podcast ARD Crime Time mit dem Berliner Kunstfahnder René Allange. Ein Rechtsanwalt macht ihn 2017 auf Gegenstände aus der Insolvenzmasse eines Auktionshauses aufmerksam. Sie sollen John Lennon gehört haben, dem verstorbenen Mitglied der Beatles. Darunter Tagebücher des weltberühmten Musikers. Es gibt eine heiße Spur zu einem Ex-Chauffeur von John Lennon und seiner Frau Yoko Ono sowie zu einem Geschäftsmann in Berlin. Das Problem, es fehlt die Gewissheit, dass die Tagebücher wirklich von John Lennon sind. Die einzige, die Klarheit bringen kann, das ist seine Witwe Yoko Ono. Die Seniorin lebt in New York und ist damals 80. Herr Allange, Sie und Ihre Kollegen, die haben dann die Fotos der Gegenstände auch weitergegeben, nach New York geschickt, an Yoko Onos Anwalt. Was gab es für eine Reaktion? Sie haben schon durchblicken lassen.
Ja, die Reaktion war, dass Yoko Ono anhand der Fotos das als ihr Eigentum bestätigt hat und gesagt hat, dass es ihr irgendwie abhanden gekommen ist. Aber da liegt auch schon das Problem in der Sache. Sie hat halt nicht genau gesagt, wie und wann es weggekommen ist. Und das ist natürlich für uns dann wichtig bei den Ermittlungen. Wir haben ja Tatverdächtige und denen wollen wir ja auch etwas vorwerfen. Wir wollen etwas überprüfen und diese Informationen fehlten. Und da haben wir dann gesagt, dann müssen wir nach New York rüber. Das bringt nichts, das immer hin und her zu schicken. Wir müssen ihr gegenüber sitzen. Wir müssen von ihr genau hören, wie ist das weggekommen. Wir brauchen Details. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir in die Reiseplanung gegangen sind.
Das heißt also, Sie haben sich diesen Umzugskarton geschnappt mit diesen ganzen Gegenständen und sind in den nächsten Flieger und ab in die USA.
Nee, genau so war es nicht, sondern der Umzugskarton blieb in Berlin. Wir wollten auch kein Risiko damit eingehen. Also es wusste auch bei uns, wussten nur wenige Kollegen, wo wir das gelagert hatten. Wir haben da spezielle Räumlichkeiten, aber so von dem Fall, das wussten ganz wenige. Aber de facto, ich habe mir einige Sachen, kleine Sachen mitgenommen, die ich ihr im Original vorgelegt habe. Heute würde man sagen, ich habe sie mitgeschmuggelt nach Amerika. Ich habe sie aber auch wieder mit zurückgebracht. Aber es war halt so, dass ich ihr auch etwas geben wollte zum Anfassen, dass sie auch noch einen direkten Bezug hatte und nicht nur die Bilder auf unseren Computern.
Haben Sie das im Handgepäck dann mitgeführt oder wie muss man sich das vorstellen?
Jetzt muss ich ja ein Geständnis ablegen, aber ja, wie sollen wir es sonst rübergebracht haben? Ja, also konkret habe ich damals ein Schulheft von John Lennon aus dem Jahr 1952 mit rüber genommen und ihr dann praktisch auch gezeigt.
Ende Oktober 2017 ist das. Sie fliegen gemeinsam mit Kollegen und zwei Staatsanwälten nach New York, sitzen im deutschen Generalkonsulat. Nehmen Sie uns mal mit, wie sieht es im deutschen Generalkonsulat in New York aus? Was ist das für ein Gebäude?
Das sieht so aus, wie sich es anhört. Also doch sehr nach Behörde, nach Büro und so weiter. Es war vielleicht noch vorweggenommen. Es ist jetzt nicht so, dass wir mit den Fingern schnipsen, gerade das Land Berlin, und sagen, jetzt fliegen wir nach New York mit unserem Flieger, den wir nicht haben, sondern das ist ziemlich viel Aufwand, um dahin zu kommen, will ich damit sagen. Und der Fall ist ein gutes Beispiel. Wir haben ganz viele Behörden, Auswärtiges Amt, Justizministerium, Bundeskriminalamt, Staatsanwaltschaft Berlin, die alle ihren Teil dazu beigetragen haben, dass das möglich gewesen ist, innerhalb von 2 Wochen diese Reise auf die Beine zu stellen. Und ich erinnere mich noch ganz lebhaft, wir haben jetzt 2 Staatsanwälte dabei gehabt, da wären gerne noch mehr mitgekommen und fast wäre gar kein Platz für uns als Ermittler gewesen. Da mussten wir dann praktisch ein bisschen Nachdruck verleihen, dass wir doch da auch vielleicht noch hingehören. Das sind so die Anekdoten am Rand. De facto wurden dann die Tickets gebucht und Ende Oktober sind wir ins Generalkonsulat geflogen oder nach New York. Wir haben uns am Vorabend, das ist noch ganz interessant, mit dem BKA-Verbindungsbeamten in New York getroffen, der lustigerweise den Namen Thorsten Kunst hat. Also insofern gleich der Bezug auch zu unserer Einheit. Der hat uns auch sehr geholfen. Wir brauchen solche Leute, weil die uns natürlich diese Wege ebnen, dort in einem anderen Land. Das ist nicht so ganz einfach. Amerika, da muss man sehr viel einhalten. Die amerikanischen Behörden mussten dem Ganzen zustimmen. Und warum haben wir das deutsche Generalkonsulat gewählt? Das liegt ganz einfach daran, wir wollten aufwendige Rechtshilfen vermeiden. Wir Die wollten schnell sein. Und das deutsche Generalkonsulat ist rechtlich gesehen deutsches Territorium. Das heißt, wir haben die Vernehmung auf deutschem Territorium letztendlich gemacht. Und das hat vieles vereinfacht.
Dann geht die Tür auf. Yoko Ono kommt herein. Ihr erster Eindruck, als sie auf sie treffen, können Sie sich noch daran erinnern?
Das vergisst man nie, wenn man sowas sieht. Erstmal, es war ein großer, holzvertäfelter Raum. Es waren sehr viele Menschen in diesem Raum. Vizekonsul, Protokollanten, zwei Staatsanwälte, wir Ermittler, der Anwalt von Yoko Ono. Ich hätte mir das Ganze ein bisschen intimer, vertrauter gewünscht, aber das war den Gegebenheiten geschuldet. Und Tatsache, die Tür ging dann auf. Und ich war dann doch überrascht, dass sie nicht, also sie ist praktisch im Rollstuhl reingeschoben worden zu uns. Und sie war total ruhig gewesen, total bei sich, total aufrecht in dem Rollstuhl. Sie hatte diesen Hut aufgehabt, diese getönten Brillengläser. Also so wie ich die Vorstellung hatte, auch in der Vorbereitung, genau dieser Mensch ist mir dort auch begegnet.
Es geht um 86 Objekte. Gab es ein Objekt, bei dem Sie besonders gemerkt haben, wie nahe es Yoko Ono geht?
Ja, ich denke, das war dieses letzte Tagebuch, weil wir natürlich dort, das ist dann anhand von Fotos erfolgt und sie ist praktisch immer Zeile für Zeile durchgegangen. Sie hat geweint damals. Es war also sehr emotional und ich kriege heute noch einen Kloß im Hals, weil das einfach eine sehr Szene war, wo ich jetzt auch nicht vorbereitet drauf war. Es ging ihr sehr emotional. Sie hat dann immer wieder gesagt, ja, das ist John, das ist John. Ich habe sie bewundert insofern, weil diese Vernehmung ging über Stunden. Also am Ende waren es, glaube ich, 6 Stunden und sie war 86 oder 85 Jahre zu dem Zeitpunkt. Und sie hat zu keinem Zeitpunkt irgendwie so getan, wir müssten das jetzt abbrechen, sie kann nicht mehr, sie will nicht mehr. Sie hat sich durchgekämpft, von vorne bis hinten, das fand ich sehr beeindruckend. Das ist eine Frau, die eine starke Aura umgibt, das muss man so sagen. Und vielleicht, wenn sich der eine oder andere fragt, wie das bei mir selber dann, wie wirkt das auf mich als Mensch? Ich habe natürlich mich vorbereitet darauf, aber ich wollte auch professionell sein. Das heißt, wenn ich mich in dem Moment dieser Situation unterordne, praktisch und ihr zu viel Gewicht gebe mit dieser Öffentlichkeit, mit der Präsenz und Prominenz, die sie hat, könnte das diesem Fall schaden. Ich wollte im Prinzip mit ihr auf Augenhöhe sprechen. Das ist auch gelungen. Sie hat ihren Beitrag dazu geleistet, auch der Anwalt. Das war eine total harmonische Atmosphäre. Aber ich hätte es für falsch gefunden, wenn man sich als Ermittler dort praktisch unter seinen Scheffel stellt und die ganze Zeit nur eine Bewunderung an den Tag legt und der Fall darunter leiden würde. Es ging ja darum, dass wir eine Straftat aufklären wollen.
Was ist das Ergebnis aus Ermittlersicht, also juristisch und ermittlungstechnisch?
Aus Sicht als Ermittler war das total klar gewesen. Coral K., der Chauffeur, hatte Zugang ins Dakota Building, in das Apartment von Yoko Ono, hat aus besonders gesicherten Räumen dort verschiedene Stücke entwendet. Der Umfang war Yoko Ono überhaupt nicht klar gewesen. Sie hatte also dort Stücke gesehen, wo sie gar nicht wusste, dass die weg gewesen sind, und war da sehr erstaunt gewesen. Und es war dann klar, es liegt eine Straftat vor. Jemand hat gestohlen. Für uns als deutsche Ermittler, für die Justiz war klar, jemand hat etwas verkauft, also was ihm nicht gehört, also wollte einen Betrug begehen. Und der Mittäter stand im Prinzip im Verdacht der Hehlerei. Das waren die Straftatbestände.
Wir wollen ja heute neben diesem Fall der gestohlenen Lennon-Tagebücher auch die Chance nutzen, noch mehr über Ihre Arbeit zu erfahren. Und deswegen würde mich jetzt an dieser Stelle mal interessieren, welche Straftaten Sie denn eigentlich vor die größten Herausforderungen stellen. Sind es Raubstraftaten, Diebstähle, Fälschungen, Hehlereien? Was sind für Sie die größten Herausforderungen?
Also ich sag mal so, wenn man jetzt ein Kapitaldelikt hat oder so einen Mord und so weiter, dann hat man sehr viel in der Hand. Man hat vielleicht Zeugen, die was gesehen haben. Man hat Spurenlagen, die uns weiterhelfen. Für mich persönlich sind beispielsweise alle Fälle, wo gelogen wird, wo getäuscht wird, die guten Betrügereien, das sind für mich die herausfordernden Sachen, die Wahrheit herauszufinden bei einer Kunstfälschung, dass derjenige ganz genau wusste, dass er hier eine Fälschung in Verkehr bringt. Denn der Mechanismus, wenn wir diese Leute festnehmen, ist immer derselbe. Ich wusste nicht, dass das eine Fälschung ist. Und dann sind wir als Ermittler am Zuge, wir müssen es ihnen nachweisen, den sogenannten subjektiven Tatnachweis. Ne? Und das finde ich am schwierigsten, die Leute der Lüge zu überführen. Und alle meine Ermittler, die sind, ich glaube, uns zeichnet aus, dass wir schon sehr erfahren sind, eine lange Berufserfahrung haben und auch eine gute Menschenkenntnis. Und ich glaube, es ist da schwer, so unbemerkt durchzukommen mit den Lügen.
Sie hatten ja jetzt auch gerade Kapitalverbrechen angesprochen. Das fällt ja normalerweise in die Verantwortung anderer Dezernate. Wie funktioniert das denn ganz genau, wenn sich eben diese Verbrechen dann in ihren Zuständigkeiten vielleicht auch unterscheiden? Also gibt es am Ende eine Entscheidung, dieses Dezernat ist für den Fall zuständig, oder wie funktioniert die Zusammenarbeit dann auch innerhalb des LKA?
Also da machen wir eigentlich das, was Polizisten auch auszeichnen soll. Das ist nicht so, wie man es manchmal im Fernsehen sieht, wenn so Kompetenzstreitigkeiten zwischen BKA und örtlicher Polizei, das gibt es manchmal auch, aber ich versuche das so nicht zu leben. Ich versuche, dass wir gemeinsam wirklich alle beteiligten Stellen versuchen, diesen Fall aufzuklären. Wenn jetzt praktisch ein Mord passiert, ich sag mal so, wir haben bei uns auch auf dem Tisch noch Fälle, denen wir nachgehen. Das machen wir mit den Mordkommissionen zusammen. Also als Beispiel die Ikonenmorde in den 90er Jahren in Berlin, wo es praktisch einen richtigen Serientäter damals gab. Das sind alles Fälle, die bei uns immer, die sind nicht unvergessen, die sind immer noch da und beschäftigen uns von Zeit zu Zeit.
Wir kommen gleich wieder zurück zum Fall, aber diese Frage möchte ich auch noch gerne stellen, weil wir haben Sie in unseren Podcast ARD Crime Time auch eingeladen, weil Kunstkriminalität augenscheinlich gar nicht so im Fokus steht, oft, zumindest in der medialen Berichterstattung. Jetzt erzählen Sie uns doch mal, warum Ihrer Meinung nach diese Arbeit so wichtig ist. Also gerade mit dem Blick auf Geldwäsche, organisierte Kriminalität, die ja auch immer irgendwie zusammenhängt mit Kunstkriminalität.
Ich denke, das geht ja auch in erster Linie um Stücke, die oftmals einzigartig sind. Ne? Wenn Sie an das grüne Gewölbe denken, da ist Kunstgeschichte im Prinzip vernichtet worden. Ne? Das sind Stücke, die haben Kriege überlebt und dann kommen aus Berlin, sage ich mal, dort Menschen und zerstören und stehlen. Und solche Einheiten, wie ich es hier leite, sind dazu da, diese Fälle aufzuklären. So war es auch bei dieser Goldmünze in Berlin, wobei man diese Sachen jetzt kunsthistorisch nicht vergleichen kann. Aber ich will damit sagen, wir als Ermittler leisten oft einen Beitrag dafür, dass solche Stücke wie jetzt auch die Tagebücher von John Lennon oder eben andere Sachen der Nachwelt erhalten bleiben. Denn ich lebe diese Praxis, dass wir als Ermittler nicht darüber zu entscheiden haben, ob etwas fortbestehen kann oder nicht. Oder wir engagieren uns für DDR-Kunst genauso wie für jüdische Kunst. Oder auch, das nicht falsch verstehen, wenn es um Nazi-Devotionalien geht, wie diese Thora-Pferde, damit sie der Nachwelt erhalten bleiben. Damit die Chance besteht, dass sich jeder selber einen Eindruck verschaffen kann dazu und selber bewerten kann, wie diese Kunst auf ihn wirkt. Und das ist der Beitrag, den wir als Ermittler leisten.
Zurück zum Fall. Es gibt nach der erfolgreichen Vernehmung von Yoko Ono jetzt eine gute Grundlage, um sich auch diesen Tätern zu nähern. Noch auf dem Rückflug aus New York sprechen Sie mit den Staatsanwälten über die Durchsuchungen und Haftbefehle. Allerdings, einer der beiden, Koral K., der Ex-Chauffeur, ist nicht so leicht zu fassen, denn er lebt zu dieser Zeit in der Türkei. Welche Schwierigkeiten gibt es da?
Ja, das war Tatsache so gewesen. Im Flieger zurück haben wir eigentlich schon die weitere Marschroute festgelegt. Das war für uns klar. Dieser Fall war ja immer noch geheim. Niemand wusste in der Öffentlichkeit, an was wir da dran sind. Wir wollten schnell sein, wenn wir zurück sind in Berlin. Das heißt, wir wollten den Berliner Verdächtigen sehr schnell aufsuchen. Die Berliner Justiz hatte einen Haftbefehl erlassen für den Mann. Koral K. befand sich zu dem Zeitpunkt in der Türkei. Die Beziehungen Deutschland-Türkei waren zu diesem Zeitpunkt etwas angespannt gewesen. Das hat dann Auswirkungen auch auf unsere Polizeiarbeit, weil man nicht so einfach dann Kontakt in die Türkei aufnehmen kann, wie wir das jetzt vielleicht nach Polen oder Holland machen. Das funktionierte leider nicht. Das heißt, wir mussten uns auf den Berliner Verdächtigen fokussieren und sind dann einige Tage später Durchsuchungen und Festnehmen gewesen.
Und wie sind die Durchsuchungen abgelaufen?
Ja, am Ende erfolgversprechend, muss man sagen. Man muss sagen, dass Erhan G., so der Name des Berliner Verdächtigen, keine große Polizeierfahrung hatte. Das heißt, er hatte sehr schnell sich einen Anwalt zu Rate gezogen. Und das ist mal ein gutes Beispiel, Hier hatten wir einen kooperativen Täter gehabt, der also sich in Abstimmung mit seinem Anwalt eingelassen hat. Er hat zwar noch nicht gleich alles offengelegt, aber er hat die Wohnungsdurchsuchung letztendlich auch nicht verhindern können. Es ist dann praktisch, ja, wie sagt man das, alles auf den Kopf gestellt worden. Wir haben nach Beweismitteln gesucht und dann gab es diese schöne Situation, dass praktisch eine Kollegin in der Tiefgarage des Hauses in einem recht unscheinbaren Zweit- oder Drittwagen des Geschäftsmanns, das war so ein VW älterer Bauart, in der Rattenmulde ein Brillenetui gefunden hat, nämlich noch eine weitere Brille von John Lennon. Sie ist auch wirklich von John Lennon gewesen, denn da war noch das ärztliche Rezept da von seinem Augenarzt und da stand auch die Dioptrienzahl drauf. Und das weiß natürlich kein Fälscher, welche Dioptrienzahl John Lennon hat. Diese Kollegin, wenn ich sie treffe auf den Gang in unserem Gebäude, es ist immer das gleiche Thema, es wird mich bis zu meiner Pensionierung begleiten. Sie schwärmt heute noch von diesem Fund und das sind die schönen Anekdoten an solchen Fällen.
Hier im Publikum werden auch schon vermeintliche John Lennon-Brillen gezeigt. Ich vermute, das lässt sich relativ schnell klären, Herr Longe. Wir springen mal weiter zur Vernehmung im LKA. Sie haben Erhan G. schon als kooperativ beschrieben, so wie er sich verhalten hat. Was sagt er denn über seine Rolle und die Zusammenarbeit mit Koral K.?
Im Prinzip hat er alles bestätigt, was wir auch schon aus der Aktenlage her kannte. Also diesen Immobilienankauf, wie sie sich kennengelernt haben, wie Koral K. praktisch diese Stücke dann auch aus der Türkei nach Berlin geschmuggelt hat letztendlich. Er hat es ja nicht auf dem offiziellen Weg gemacht, sondern irgendwie es geschafft, diese Sachen nach Berlin zu bringen. Er hat die Einlieferung bestätigt. Und der entscheidende Punkt ist, er hat zugestimmt, dass alle Sachen, die wir dort die gefunden haben in der Konkursmasse und auch bei ihm zu Hause, dass er auf jegliche möglichen Rechte verzichtet und zugestimmt, dass sie sofort an Yoko Ono zurückgehen hat. Also vollste Kooperativität an den Tag gelegt.
November 2018, mehr als 12 Jahre nach dem Diebstahl, klagt die Staatsanwaltschaft Erhan G. an. Die Vorwürfe sind Hehlerei, gemeinschaftlicher Betrug. Wie sieht dann die Entscheidung vor Gericht aus?
Na, aus Sicht von Erhan G. ist dieses Verfahren natürlich sehr, sehr gut gelaufen, denn es kam gar nicht zu einer Gerichtsverhandlung. Die Staatsanwaltschaft hat praktisch sein Handeln, er war nicht vorbestraft, saß zu dem Zeitpunkt einige Zeit in Untersuchungshaft. Das ist natürlich für jemanden, der das nicht kennt, sehr ungewohnt auch gewesen. Er hat sich bereit erklärt mit einem sogenannten Strafbefehl. Das heißt, es wurde nicht Anklage erhoben, sondern man hat das alles auf dem Papierweg erledigt. Er hat eine sehr hohe Geldstrafe bekommen, 50.000 Euro an verschiedene Institutionen waren zu zahlen. Und er hat dieses Angebot angenommen.
Ist es ein angemessenes Urteil oder hätten Sie sich eine höhere Strafe erhofft nach den Ermittlungen?
Ich kann das jetzt nur aus meiner Sicht kommentieren. Ich persönlich bin damit zufrieden gewesen, auch wenn es sich vielleicht ungewohnt anhört. Aber ich bin für jemanden, der von Anfang an kooperativ ist, das ist jetzt nicht unser Alltag. Wenn man jetzt so an die Clan-Kriminalität denkt, da sind wir im Prinzip in ganz anderen Gefilden unterwegs. Und da kommt es nicht so häufig vor, dass Leute praktisch komplett geständig sind, alles sagen, die Schuld einräumen. Und ich bin ein Verfechter davon, dass man solchen Menschen durchaus auch eine zweite Chance geben kann. Wir reden jetzt nicht über ein Gewaltdelikt. Er hat die Ermittlungen befördert. Insofern, wir konnten die Sachen zurückgeben. Viele unserer Ziele, die wir uns gestellt haben, die hat er im Prinzip unterstützt. Deshalb kann ich als René Allonge mit dieser Entscheidung leben.
Der zweite Täter, Koral K., lebt wahrscheinlich bis heute in der Türkei, ist für die deutschen Behörden nicht greifbar. Ist das aus Ermittlersicht nicht auch ein bisschen unbefriedigend?
Also da würde ich sagen, ja, das ist unbefriedigend, weil Koral K. ist derjenige, der dafür verantwortlich ist. Das ist für mich nochmal eine ganz andere Gewichtung auch. Er hat das Vertrauensverhältnis ausgenutzt, hat die ältere Dame bestohlen, hat sie versucht zu erpressen und da liegt eine ganz andere Verantwortung drin. Und das ist in gewisser Weise schon unbefriedigend, wenn derjenige nicht vor ein deutsches Gericht gestellt wird.
Bevor wir gleich darüber sprechen, wo die Tagebücher von John Lennon heute liegen, kurz noch ein Hinweis an Sie, liebes Publikum, Sie sind nämlich gleich dran. Wir wollen gerne gleich mit Ihnen noch ins Gespräch kommen. Zu Gast ist bei uns der Kunstfahnder René Allange. Haben Sie Fragen an ihn oder auch an uns Podcaster von ARD Crime Time, melden Sie sich gerne schon jetzt. Unsere Kolleginnen reichen Ihnen dann das Mikrofon.
Wir haben jetzt über die Täter gesprochen, wir haben über die sichergestellte Ware schon gesprochen, aber natürlich ist jetzt am Ende die Frage, wie bekommt denn Yoko Ono diese ganzen Gegenstände wieder?
Ja, das hat dann noch einige Zeit gedauert, aber letztendlich dann doch im Ergebnis schnell, einige Wochen später. Ich hätte ihr gerne die Sachen persönlich auch gegeben, das hat nicht funktioniert, sie konnte nicht nach Deutschland kommen, es gab jetzt für uns auch keinen Grund, nochmal rüber zu fliegen. Letztendlich ist ihr Anwalt, Jonas Herbstmann, nach Berlin gekommen. Wir haben dort die Rückgaben gemacht und ich erinnere mich noch, dass ich ihn dann später auch ins Hotel zurückgefahren habe und so ein bisschen sehnsüchtig diesen Sachen hinterher geguckt habe, weil ich ja weiß, dass ich sie so nicht mehr sehen werde. Insofern endete an dieser Stelle für uns auch ein schöner Fall mit ganz vielen guten Gefühlen, an die ich auch zurückdenke.
Inwiefern unterscheidet sich denn dieser Fall, wenn Sie es jetzt auch so anekdotisch und so lebendig für uns alle hier beschreiben, inwiefern unterscheidet sich dieser Fall vielleicht auch von anderen Taten, die Sie aufklären konnten? Was ist das Besondere an diesen gestohlenen Lennon-Tagebüchern und der Aufklärung, die Sie leisten konnten?
Also für mich persönlich, glaube ich, ist hier diese ganz emotionale Komponente das, was mir in Erinnerung bleibt. Dieser Kontakt zu einem Menschen, der also sehr bekannt ist, der mit jemandem zusammen war, der Geschichte geschrieben hat, ein wirklicher Superstar war. Dieser Moment, dass wir dazu beitragen konnten, dass etwas nicht verloren gegangen ist, dass es der Nachwelt erhalten bleibt, dass wir alle Zusagen einhalten konnten, dass wir relativ schnell diese Rückgaben machen konnten, dass niemand bis heute weiß, was in diesen Tagebüchern drinne steht. Das sind die Sachen, die diesen Fall für mich besonders machen.
Ich würde sagen, wir hören jetzt mal auf mit dem Fragestellen von unserer Seite. Und Felix hat es gerade schon angekündigt. Gibt es denn Fragen von Ihnen an René Allange oder an uns?
Hier vorne hätten wir eine Frage und da kommt gleich auch schon jemand zu Ihnen. Ich werde gerade von der Sonne geblendet, deshalb habe ich erst mal Sie gesehen.
Ja, mich würde mal interessieren, wie war das in Menge, was da an Teilen da war von John Lennon? War das ein Schuhkarton voll? War das eine Aktentasche oder eine Schubkarre? Die 80 also, Teile, ja, weil mich interessiert, wie sie transportiert wurden von der Menge her.
Also vom Volumen her war es nicht so viel. Das war im Prinzip eine Umzugskiste, so kann man sich das vorstellen. Das war jetzt nicht sehr viel. Ich glaube, das Schwierigste an den Sachen war ein Musikpreis gewesen, den John Lennon 1979, 1980 noch erhalten hatte. Der wog irgendwie ein Kilo noch irgendwas. Vom Gewicht her war es nicht schwer und vom Volumen nichts, was wir als Beamte nicht auch heben konnten.
Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Trauen Sie sich bitte. Ja, da vorne.
Ich hätte folgende Frage. Wie können Sie sicherstellen, dass der Täter keine Fotos gemacht hat und es irgendwann mal vielleicht doch veröffentlicht? Jetzt nicht mit dem Geldgedanken, sondern einfach nur, um es zu veröffentlichen.
Das kann ich tatsächlich nicht sicherstellen. Allerdings ist bis heute aus diesen Tagebüchern auch nach meinem Kenntnisstand nichts weiter aufgetaucht. Hypothetisch wäre es aber möglich. Ja.
Mich würde interessieren, ob Sie in irgendeiner Weise mit der New Yorker Polizei zusammengearbeitet haben, mit dortigen Ermittlern oder überhaupt nicht. War das nur Berliner Ermittlungsarbeit?
Tatsache haben wir selber keine amerikanischen Ermittler dabei gehabt, weil das ja alles auf deutschem Territorium in dem Generalkonsulat stattfand. Das Einzige, was die amerikanischen Behörden mitgetragen haben, aber alles per Unterschrift, war, dass Yoko Ono als amerikanische Staatsangehörige bei der deutschen Polizei aussagen darf. Das musste vorher alles geregelt werden. Das haben die Amerikaner aber unkompliziert gemacht. Also wir hatten gar keinen Kontakt mit den amerikanischen Polizisten. Nur einen Tag später, als wir dann durch die Stadt gegangen sind, dann haben wir natürlich einige Fotos gemacht mit amerikanischen Kollegen.
So, wir können noch zwei Fragen hier unterbringen. Da müssen wir langsam die Bühne wieder räumen.
Ich wollte fragen, wie das mit der Uhr weiterlief, die ja schon verkauft war. Also wurde in die Richtung auch noch
ja, genau, irgendwas unternommen? Ja, das ist auch eine gute Frage. Vielen Dank dafür, weil es nämlich zeigt, wie energisch Yoko Ono auch hinter diesem Stück heute noch ist. Die Uhr hat natürlich eine weitere Geschichte gehabt. Es gab diesen italienischen Sammler, der völlig gutgläubig für viel Geld das bei einem Berliner Auktionshaus gekauft hat. Diesem Mann können wir nichts vorwerfen. Aber es gibt Gerichtsprozesse dazu, die Yoko Ono geführt hat. Yoko Ono hat große Anstrengungen unternommen, um an diese Uhr zurückzukommen. Ich weiß ehrlich gesagt heute nicht, ob es schon umgesetzt wurde, aber ich weiß, dass es Gerichtsentscheidungen dazu gibt, dass dieser Sammler diese Uhr nicht behalten darf. Also letztendlich Yoko Ono weiterhin dieses Eigentum daran hat.
Wir haben da vorne noch eine Frage im blauen, dunkelblauen Hoodie, glaube ich, gehabt.
Ja, inwiefern spielt denn bei so großen Kunstdiebstählen das Thema Auftragsarbeit eine Rolle? Weil bei vielen einzigartigen Kunststücken muss ich ja eigentlich davon ausgehen, jedem Käufer ist klar, dass da kein rechtmäßiger Weg dahinter stand.
Also das Thema Auftragsdiebstahl ist bei allen spektakulären Sachen immer steht auf dem Prüfstand. Ob das jetzt die Goldmünze in Berlin ist, ob das auch solche Geschichten sind. In vielen Fällen bestätigt es sich aber eigentlich nicht in meiner Praxis. Ne? Es gibt Einzelfälle, also ich finde ja, die spannendsten Fälle sind ja die, wo die Kunst einfach nicht mehr auftaucht. Wir haben spektakuläre Kunstdiebstähle in der ganzen Welt, aber auch in unserer deutschen Kriminalgeschichte. Ich sage jetzt mal, der arme Poet in Berlin von Spitzweg, der bis heute fehlt. Da spricht sehr viel dafür, dass es jemand war, der entweder krankhaft in das Motiv verliebt war oder im Auftrag gehandelt hat. Dieses Kunstwerk taucht bis heute nicht mehr auf. Aber die meiste gestohlene Kunst wird zu Geld gemacht. Aus meiner Sicht als Ermittler Gott sei Dank, weil wir dann Anhaltspunkte haben, wo sie bleiben, weil wir halt sehr gut vernetzt sind, weil der Handel, die Sammler mithelfen, diese Stücke wiederzufinden.
Der Kunstfahnder René Allange aus Berlin vom LKA war hier zu Gast. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Und ganz vielen Dank, liebes Buchmessepublikum. Danke auch an die Technik hier und alle, die unsere Bühne möglich gemacht haben, hier am Bücherwagen von MDR Kultur.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön.
Das waren Felix Gebhardt und Mathis Kiesig auf der Leipziger Buchmesse 2026. Unseren Podcast gibt es in der App ARD Sounds und in unseren Shownotes haben wir weitere Podcast-Folgen verlinkt, weitere große Fälle von Kunstfahnder René Allange. Produziert wurde diese Folge von Ingo Naumann und David Kopp hat sich um die Vorbereitung gekümmert. Wenn Sie Hinweise haben, Feedback zu ARD Crime Time, dann können Sie uns jederzeit eine Mail schreiben. Auch die finden Sie in den Shownotes crimetime@mdr.de. Zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung. Es geht um Geheimdienste, die im Verborgenen arbeiten, aber manchmal geraten sie ins Licht. Und auch ihre Welt verändert sich. Wir halten Geheimdienste Schritt in Zeiten von Cyberwar und globalen Spannungen. Dark Matters taucht ein in echte Fälle, zeigt Probleme, Erfolge und Methoden und man erfährt, was man eigentlich nicht wissen sollte, mit dem Hintergrundwissen der Geheimdienstexperten der ARD. Zu hören in ARD Sounds und Sie kommen ganz bequem auch über einen Link in unseren Shownotes dorthin.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk. ARD Sounds.